Also dann, wir sind im Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Wir haben gesehen in den letzten Wochen, dass Lukas mit Lobpreis anfängt und wir haben so viele Menschen und auch Engel so Gott preisen hören. Da waren Elisabeth und Maria, Zacharias, die Weisen, die Hirten, die Engel und Simeon und dann zum Schluss Hanna. Und alle preisen Jesus. Wir haben auch den kleinen Baby Johannes Täufer gesehen, der am Bauch schon hüpft und sich freut, ne? Auf den Messias, also ob groß oder ganz klein, alle freuen sich an diesen Retter, an diesen König, der kommen soll, an dem Erlöser, so wo die Juden jetzt 400 Jahre drauf warten, seit der letzte Prophet, ich glaube, wie hieß er, Micha? Nee, so ähnlich, ne? Ich kann mir keinen Namen merken. Meleachi, genau. Gesprochen hat. 400 Jahre Ruhe und auf einmal kommt der Lobpreis wieder, ne? Und Gottes Liebe und seine Liebe für sein Volk kommt raus. Aber wir sind noch nicht fertig mit der Zeit, bevor Jesus anfängt zu wirken. Also lasst uns mal weiterlesen in Lukas 2, Vers 39. Und nachdem sie alles vollbracht hatten, nach dem Gesetz des Herrn, da kehrten sie zurück nach Galiläa in die Stadt Nazareth. Das Kind aber, das wuchs und es wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Das sind die Zeichen von einem Kind Gottes, von einem Menschen, ob im Alten oder im Neuen Bund, kannst du das sehen in der Bibel und auch in unserem Leben. Das ist, was mit einem Menschen passiert, der es irgendwie schafft, in seinem Herzen diesen großen Schöpfergott zu vertrauen. Ich glaube, im Endeffekt liegt es nur daran, ob wir hier gewinnen oder scheitern. Kannst du Gott vertrauen? Wenn du Gott vertrauen kannst mit deinem Herzen, dann bist ohne zu kämpfen, bist du bereit, ihm alles zu geben und in Ruhe zu laufen. Vertraust du Gott, dass er wirklich uns alles zum Guten dient und er wirklich einen Plan hat mit jedem Einzelnen von uns, und dann bist du ein Mensch, der gesegnet ist, dessen Seele glücklich ist. Dann kannst du Ängste abgeben und Sorgen. Das Vertrauen in Gott ist Gottesfurcht. Beziehungsweise ist es die Frucht, die aus einer Gottesfurcht rauskommt. Ne? Das Tun der Gottesfurcht ist, dass der Mensch ruhig wird und still vor Gott und einfach weiß, du bist da und ich bin hier und alles gut. Ne? Jesus hatte natürlich diese Gottesfurcht in sich, weil er selber Gott ist. Das ist eine Gabe, so wie es hier steht. Und die Gnade Gottes war auf ihn, ja, die war auch auf Jesus. Denn Jesus war nicht nur vollkommen Gott, er war auch vollkommen Mensch. Wir können sehen, dass er genauso versucht wurde wie wir in allem, dass er unsere Schwachheit versteht. Steht im Prier, glaube ich, hab's vergessen, wo genau. Aber er weiß genau, was wir durchmachen, wenn die Versuchung kommt. Wenn es schwer wird, wenn Anfechtung kommt, Druck von außen, Druck in der Ehe, Druck im Leben. Und Gott versteht das, dass wir da zu kämpfen haben und auch manchmal einfach zerbrechen und fallen. Auch der große Paulus, den alle so vergöttern, ist einfach nur so ein Narr wie du und ich. Ein schwacher Mensch, ein einfacher Mensch. Aber seine Stärke war dieses Gottvertrauen. Und auch er sagte, ich bin gefallen, aber wenn ich falle, dann stehe ich sofort wieder auf. Ich gucke nicht nach hinten, sondern ich renne weiter mit der gleichen Kraft, mit dem Antrieb. Ja, ich komme zum Ziel und zwar als Erster, so renne ich. Ich gebe alles. Und das ist wichtig. Er hat auch gesagt, in uns Menschen ist nichts Gutes, nicht eins. Und wir sind alle, ob du ein netter, braver Christ bist von Kindheit an oder versauter Heide, so wie ich, der irgendwann zu Christus gefunden hat und alle möglichen Sünden durch hat, wir sind alle zu allem fähig, wenn Gott jede Versuchung auf uns zulassen würde. Da können wir dankbar sein, denn das ist Gnade. Gnade auf uns, so wie es im Jakobusbrief steht, in Kapitel 1. So ein Gott ist der, der die Versuchung mit Maß zulässt, aber auch schon den Ausweg dann hat. Das ist unsere Gnade. Und bei den Sünden, die wir fallen, die dienen uns zur Prüfung. Die Versuchungen, die Anfechtungen, die schweren Zeiten, die Gott in unser Leben lässt, dienen dazu, dass wir gehalten sind und gereinigt werden. Das ist wichtig zu verstehen. Das ist kein Fluch. Deswegen sagen auch die Apostel immer, freut euch dran an Leid und Anfechtung. Aber wir wissen, wie schwer das ist, oder? Sich zu freuen, wenn irgendwas nicht läuft. So wie wir uns das vorstellen. Aber wenn dein Herz auf Gott gerichtet ist und er vorangeht und du in dem gleichen Zug bist wie er, dann dieses Joch, Jesus hat gesagt, gebt mir alle eure Sorgen und eure Lasten, ich will sie tragen und ich gebe euch eine kleine Last, die ist nicht schwer. Und er beschreibt das mit diesem Joch, wo wir eingejocht sind, in diesem Doppeljoch. Er auf der einen Seite und du oder ich auf der anderen. Und eigentlich trägt er die gesamte Last und das Joch ist perfekt für unseren Nacken. Ne? Wie Dave letztens gesagt hat, ein Problem wird das dann, wenn wir anfangen, uns zu drehen und zu wenden und zu gucken und in eine andere Richtung gehen wollen, als Gott uns führt. Ne? Weil dann fängt an, das Joch weh zu tun und zu drücken und dann kommen Wunden, die Schmerzen. Deswegen auch da Gott vertrauen. Und um all das zu haben und um diesen Weg hier sauber zu gehen, brauchen wir diesen Geist. Ne? Jesus, der dann aufgefahren ist in den Himmel und hat gesagt, hey, habt keine Angst, ich lasse euch nicht alleine. Ich komme wieder in einer anderen Form, aber ich bin's. Ne? Der Heilige Geist, der dann in euch wohnt und ihr seid nicht verwaist oder allein, sondern ich werde euch versiegeln, sodass mein Geist nicht aus euch rausgeht. Und er wird euch lehren und er wird euch leiten und er wird euch auch trösten. Und so ist wichtig, dass auch wir, wenn wir zum Glauben kommen, sind wir Kinder, dass auch wir wachsen. So wie Christus gewachsen ist. Und zwar zur Mannesreife oder Frauenreife. So, ne? Das ist doch mein Gebet so, dass Gott auch mich erfüllt mit Weisheit. Und auch Weisheit ist Gottesfurcht, sagt Salomo. Er sagt, die Summe von aller Erkenntnis, von aller Weisheit ist die Gottesfurcht. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Lebe die Liebe. Von daher lasst uns an Jesus ein Vorbild nehmen, wenn wir durchs Evangelium jetzt gehen, einfach und sehen, was es heißt, gottesfürchtig zu wandeln, in Versuchungen, in Anfechtungen, in Ruhe und auch anzuwenden, was die Liebe ist. Jesus ist jetzt 12 Jahre. Steht nur hier im Lukas die Geschichte. Vers 41. Und seine Eltern reisten jährlich am Passafest nach Jerusalem. Das hatten viele Juden. Ne? Über 2 Millionen Juden waren dann an diesem Tag in Jerusalem. Blut, das floss durch die Opfer, die jeder gebracht hatte. Ne? Lief eine Rinne runter in diesen kleinen Bach, hab den Namen vergessen, ne? Der zum Kidrontal führt. Und wer schon mal Schaf geschlachtet hat oder Ziege, ne? Ich war mal in Kosovo auf Missionsreise und da sind die Fleischereien ein bisschen anders. Du hast da einfach nur so eine Holzhütte und da drinnen hängen halt die Tiere, ne? So ganz frisch. Und es stinkt noch nach Blut und auch Ziegen, so Ziegenkäse, Schafskäse. Ich habe letztens mal gekostet oder so. Es ist echt nicht mein Ding, weil du schmeckst. Hast genau das, den Geschmack im Mund, so wie die Ziege stinkt, wenn du sie streichelst, ne? Ist halt sehr penetrant. Und auch, als wir das Fleisch gegessen haben, wir haben tagelang, hast du das noch gerochen, ne? Ich durfte das Fleisch zubereiten, jetzt weiß ich warum, Und so waren die Juden hier in Jerusalem mit ihrem Tier, um vom Priester die Hand aufzulegen und all die Sünden auf dieses unschuldige Tier zu bringen, so damit er es tötet. Du hast gerochen, was es gekostet hat. Ne? Und das hier ist unser Jesus, unser Passahlamm. Da können wir dankbar sein. Das ist Gnade. Eigentlich müssten wir auch, wenn wir Gott gefallen würden, im alten Bund noch hier mit unseren Tieren da nach Jerusalem wandern, so um das schlachten zu lassen. Und das Schlimme aber davor, müssten wir ein paar Wochen mit diesem Tier zusammenleben in der Wohnung, dieses Lämmchen, und zägen und pflegen und großziehen. Ne, die Kinder hätten einen Namen gegeben. Und genauso liebevoll die Liebe, die man entwickelt für dieses Tier dann, das man dann zur Schlachtbank führt, genauso liebevoll ist unser Herr. Ja. Wenn ich Jesus sage oder Jesus höre, dann blüht mein Herz, weil dieser Name ist einfach mehr als nur ein Name. Ne? Pflege deine Beziehung mit Christus. Denn außerhalb von ihm, da ist nichts Gutes. Und hier ist dieses Passafest. Und auch Maria und Josef haben gesehen, waren gottesfürchtige Menschen und waren dabei. Und als er 12 Jahre alt war, da gingen sie nach dem Brauch des Festes hinauf nach Jerusalem. Und als sie die Tage verendet hatten und wieder heimkehrten, da blieb der Knabe Jesus in Jerusalem. Und Josef und seine Mutter, die wussten es nicht. Da sie aber meinten, er wäre bei den Reisegefährten, da zogen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und unter den Bekannten. Und weil sie ihn nicht fanden, da kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzend, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Es waren jetzt keine Rabeneltern und Jesus war auch nicht aufmüpfig oder so und hat gesagt, ich bleibe ja noch hier, mache noch ein bisschen Party, sondern meistens zogen die Leute dann zum Beispiel hier aus Nazareth so in richtigen Kolonnen los nach Jerusalem. War ein weiter Weg, waren viele Gefahren auch. Und so war es normal, dass die Kinder halt auch mal bei Onkel, Tante, Oma, Opa oder sonst wem da rumhüpften. Und Maria und Josef waren eine Tagesreise weit weg und kriegen mit dann am Abend so, oh Mist, wo ist denn Jesus? Ne? Und suchen panisch dann bei ihren Verwandten und finden ihn nicht. Dann müssen sie einen Tag wieder zurück, ne? Nach Jerusalem und dann brauchen sie noch eine Zeit an dem Tag, bis sie dann ihren Jesus endlich finden. Ja. Muss schrecklich gewesen sein. Wir waren gestern im Dino-Park. Oh, war schrecklich. Ne? Weil die Kinder, die konnten einfach frei rumlaufen. Und irgendwie war ich immer nur am Gucken, so, wo ist mein Kind? Ne? Und keiner kann das nachvollziehen, außer Eltern, wenn das Kind einfach verschwunden ist und du auf der Suche bist, dein Herz, das pocht und das springt, du machst dir Sorgen, du stellst dir das Schlimmste vor, ne? Du guckst einfach nur und betest einfach nur und hoffst ich möchte endlich das Gesicht wiedersehen zu dem Namen, den ich gerade rufe. Ne? Weil die Eltern sind ja echt in Panik. Aber Jesus tut was Wunderbares. Er geht an den Ort des Vertrauens, an einen öffentlichen Ort, als seine Eltern nicht da sind, an einen Ort, wo Erwachsene sind, denen er vertrauen kann. Ne? Er sitzt mitten unter den Lehrern und was er da tut, ist, dass er zuhörte und dass er Fragen stellte. Ne? Und Jesus hat es ja geliebt, so einen Gott laut zu machen, auch im jungen Alter schon, Vers 47. Und es erstaunten aber alle, die ihn hörten, und über sein Verständnis und seine Antwort. Habe ich Vers 46 schon gelesen? Ja, ne? Und als sie ihn sahen, da waren sie bestürzt und seine Mutter sprach zu ihm: Kind, Mensch, warum hast du uns denn das angetan? Siehe, dein Vater und ich, wir haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen: Ja, weshalb habt ihr mich denn gesucht? Wusstet ihr denn nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Maria kommt so, und ich kann mir das richtig bildlich vorstellen, wie Dorit auf eins von unseren Kindern zurennen würde, wenn es dann endlich gefunden hat, gerade am 3. Tag. Ne? So voller Schmerzen und Mensch, Jesus, Sohn! Ne? Und kommt an und Jesus ist ganz ruhig und sagt so: Eigentlich müsstet ihr doch mich kennen. Eigentlich hättet ihr doch gar nicht jeden Tag durch Jerusalem latschen müssen, um mich zu suchen. Eigentlich wäre doch klar, wo ich hingehe, oder? Wo ich sein werde und wo ihr mich findet. Im Haus Gottes natürlich. Ne? Gleich würde sagen: Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und wo findet man dich? Ne? Ich habe das heute gelesen und ich dachte, ja, weißt du, manchmal bin ich schwach und manchmal gehe ich Wege, wo ich weiß, dass die mich in eine Einsamkeit führen. Ne? Wege, die weg von Gott sind irgendwie. Manchmal sind es nur Wege in meinem Herzen oder Denkweisen oder ein Abschalten von Gefühlen und Denkweisen, ne, die mich vereinsamen. Irgendwie sehnt es mich auch manchmal zur Einsamkeit. Ne? So ein Es ist wichtig, dass wir unseren Platz finden und die Gemeinde, so wie du das letztens gesagt hast, so ein, die Gemeinschaft, so ein, ist super wichtig. Deswegen freue ich mich auch, dass ihr auf der Suche seid. So ein, ne, weil viele suchen das nicht. Und das ist schade, weil du bist verloren und du bist einsam irgendwo und versuchst als Lambo dich durch die Welt zu schlagen. Oder wir sind halt keine Einzelkämpfer, Schafe, sondern wir sind Schafe. Und Schafe sind Herdentiere. So ein, wir brauchen diesen Ort, wo wir als Herde zusammenkommen. Wir brauchen auch einen Hirten. Manche brauchen mehrere. So ein, ne, aber wir brauchen auch menschliche Menschen, die wir anfassen und sehen und hören können, wo wir uns auskotzen können und was wiederkriegen, was menschlich ist. Ne. Wir brauchen das. Von daher, Jesus weiß das und Jesus ist hier und er, im Endeffekt lehrt er die Lehrer. Ne. Nicht nur, weil er Gott ist, sondern weil sein Herz so nah bei Gott war, dass er einfach gelernt hat. Wir haben das gesehen in den Psalmen, wo es noch keinen festen Gottesdienst gab oder so eine feste Bibel, wie wir sie haben oder sonst was. Große Gelehrte, die da kommen und Gottes Wort erklären und Gottes Geist, sondern da ist nur ein Schafhirte, so, und der sitzt mit seiner Klampfe da und sein Herz ist aber voller Gottesfurcht. So, und er sucht Gott und er redet mit ihm ganz lebendig. So, dass er da ist. Und er fängt an und bringt seine Seele raus und macht seine Seele laut, indem er Musik macht. Ne? So, und seine Lieder können wir jetzt noch lesen, was Gebete sind. Und du siehst, wie tief er Gott kennt. Ne? Nur durch das Zusammensein mit Gott und im Vertrauen. Ich schätze es nicht gering, sondern es ist wichtig, dass wir Zeit nehmen mit unserem Gott. Das ist das A und O. Ohne das wirst du auch nicht zur Reife kommen. Du kannst noch so viele Bücher lesen, die kluge Menschen geschrieben haben oder geistliche Menschen, so ein, noch so viele Predigten anhören von Menschen, die ihren Weg mit Gott haben und dir sagen können, wie Gott denkt und was wichtig ist. So ein, wenn du aber selber nicht Zeit findest mit Gott und dein Herz sich nicht ihm naht und ein Zwiegespräch da ist zwischen diesem lebendigen Schöpfer und dir als Schöpfung, wirst du eine Leere fühlen und nicht vorankommen. Gott zeigt mir das immer wieder und manchmal sagt er sogar zu mir so, hey Stefan, lass das jetzt alles liegen. So, hör jetzt auf, so mit den Leuten über mich zu reden. Hör auf, hier zu dienen und zu putzen und zu machen. So, hör jetzt auf, in der Bibel zu erforschen, wer ich bin und wie ich denke, sondern setz dich einfach mal jetzt hin in Stille und warte auf mich. Und wenn ich bereit bin, das zu tun, dann merke ich auch, was für ein Schatz das ist. Weil ich selber, meine Seele kommt zur Ruhe und bekommt genau das, was ich brauche. Oft ist mein Alltag so voll und so wirr und laut, dass ich das Wichtigste einfach überhöre. Ja. Deine Seele zu vernachlässigen ist genau das Gleiche, wie wenn Eltern ihre Kinder vernachlässigen würden. Ja. Die Seele ist es, die zu Gott schreit. So, ja. Lobe den Herrn, meine Seele. So, die Seele ist es, die Gefühle bringt und Leidenschaft und Worte. So, nimm dir Zeit. Wir wissen, dass wir jetzt dieser Tempel sind, wo Jesus hier sitzt. Und dass der Heilige Geist unser Lehrer ist. Ja. Und doch so, wie Jesus hier bei den Menschen sitzt, mittendrin, so sitzt du auch bei uns gern. So, und will uns lehren. Ihr kennt das doch, oder? Wenn Gott Fragen stellt. So, wenn er gezielt Sachen anspricht, ganz leise und still, und doch bringt es dich zur Verwirrung. So, und dein ganzen Alltag kippt. Und dreht sich, ne? So, lass zu, um dir Zeit zu nehmen, diese Fragen zu hören. Und dann auch die Antworten, die kommen, wenn du da stehst, wie der dumme Petrus, und sagst so, verstehe ich nicht, kannst du mir das erklären? Ne? So, was hat das jetzt mit mir zu tun? Jesus ist hier und weiter geht's. Vers 50. Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte, und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Maria und Josef waren ganz normale Menschen. Wir haben letztens gesehen, die haben zwei Tauben gebracht als Opfer. Was ein Zeichen dafür war, laut 3. Mose, dass sie arm waren. Aber eigentlich war es, glaube ich, ein Lamm und eine Taube. Ein einjähriges Lamm. du bringst, wenn du ein Kind kriegst. Und auch Jesus hat ein ganz bescheidenes Leben geführt. Und die ersten 30 Jahre waren sehr einfach. Wir alle stellen uns immer vor, dass, ja, wenn der Christus in unser Leben ist, dass wir dann alle komplett zu Vollzeitmissionaren werden oder die Welt erobern oder Gott, die Stimme jeden Tag ganz laut und klar ist oder dass man umkippen muss, wenn man ins Gebet kommt oder vom Herrn wirklich oder irgendwas, ne? Dass man große Gefühle haben muss, wenn man im Lobpreis sitzt oder in seinem Gebeten. Ja, aber das ist nicht wahr. Oft ist doch der Herr ganz natürlich am Wirken. Ja. Auch mit den Geistesgaben, die sind da und der Heilige Geist gibt die uns. 1. Korinther hat da recht, aber oft sehe ich diese Geistesgaben sehr natürlich. Wir quatschen ganz normal miteinander und auf einmal sagst du irgendwas, was mir ins Herz stößt und mich erbaut oder ermahnt, ne? Oder was mir Hoffnung gibt für die Zukunft. Ein prophetisches Wort. Ein Segensspruch vielleicht oder irgendwas. Manchmal ist Gott sehr übernatürlich und sehr kräftig und so habe ich ihn auch erlebt, aber meistens ist es wichtiger, um diesem Kleinen treu zu bleiben und unterscheidet es halt oft. Und deswegen läuft es manchmal auch schlecht bei uns Kindern Gottes. Ja. Denn wer im Kleinen treu ist, der kriegt doch mehr. Aber wer das Kleine missachtet oder verachtet, der ist nicht würdig, mehr zu tragen. So wie der Pastor oder der Leiter, der Älteste, keine Gemeinde leiten soll, wenn er seine eigene Familie noch nicht mal vorstehen kann. Ja. Wenn du eine kleine Herde, die so nah an deinem Herzen ist, viel näher als fremde Leute oder fast fremde, ne? Wenn du da noch nicht mal Liebe und dich investieren kannst und selbst sterben kannst, dann bist du auch nicht würdig oder fähig, mehr Menschen zu tragen, die dir manchmal sogar auf den Sack gehen. Ne? Paulus hat das gewusst und er hat gesagt, ertragt einander. Und das nicht ohne Grund. Ne? Jesus war ihnen untertan, steht hier. Und das bedeutet nichts anderes als Jesus ist sich selbst gestorben, jeden Tag aufs Neue. Hat sich gedemütigt. Hat die Rolle halt eingenommen, die Gott ihm gegeben hat. Jetzt bist du Kind und hörst auf deine Eltern. Und das ist wichtig, dass wir das tun, weil hier ist dieser große Gott. Ich meine, Johannes sagt so, ohne ihn wäre nichts. Und durch ihn ist alles. Er war bei der Schöpfung dabei. Er ist der Schöpfer. Und hier ist dieser Schöpfer und er beugt sich menschlichen Eltern, die ihm nicht folgen können. Weil so wie er hier sagt, wusst ihr denn nicht, wo ich sein muss? Und die Eltern sagen, das verstehe ich nicht. Was meint ihr jetzt? Was für uns total klar ist, aber Jesus nimmt seinen Platz ein und er demütigt sich und liebt genau in dem Wirkungskreis, in dem er ist. Gott hat schon so oft in meine Ehe gesprochen und gesagt, du musst dich jetzt sterben für deine Frau. Ja. Und ich bin es total falsch angegangen am Anfang und das euch zur Warnung, dein Partner, wie hast du es gestern gesagt, ist dir nicht zum Glück gegeben, um dich glücklich zu machen. Ja. Mach du deinen Partner glücklich, dann läuft's. Ne? Und du wirst auch glücklich. Das ist das gleiche Prinzip, das Jesus der Gemeinde sagt und sagt, geben ist seliger denn nehmen. Ne? Konzentriere dich nicht drauf, was du kriegst von deinem Partner, sondern konzentriere dich drauf, was du geben kannst. Und wenn du gibst, verspreche ich dir, sagt Gott, dann werde ich dir 100-fach geben. Und vielleicht wenn nur 70-fach, wenn du 100-fach nicht brauchst. Oder manchmal 30-fach, aber du kriegst auf jeden Fall viel mehr als das, was du gibst. Ne? Wir müssen uns aber demütigen und das auch in der Rolle, die Gott gegeben hat. Und das ist schwer manchmal. Ja. Weil dieser Fluch nach Garten Eden, der wirkt halt immer noch auch in uns wiedergeborenen Menschen. Der Mann muss arbeiten und muss seine Frau leiten, geistlich. Ja. Er ist nicht King Dingeling, der sie tyrannisiert und scheucht und sagt, so läuft das Leben und fertig, weil ich bin der Mann. Sondern er soll sie so leiten, wie Jesus die Gemeinde leitet und liebt. Ja. Nämlich sich selber sterben und seinen Dings aufgeben, um zu dienen und sich hinzugeben und zu gucken, was kann ich Gutes tun, was ist lebenswichtig. Ja. Das ist die Aufgabe des Mannes als guter Leiter und auch die Aufgabe des guten Ältesten oder Pastors in der Gemeinde. Dann ist auch Jesus das Haupt und die Gemeinde ist gesund. Und die Frau, deren Fluch ist, Kinder zu gebären und unter Schmerzen. Und das sind Schmerzen, ich war dabei, mehrmals. Und nicht so schlimm wie Männergrippe übrigens, aber ziemlich schlimm. Aber der zweite Fluch ist halt, sie sollen sich dem Mann unterordnen und sich leiten lassen. Und doch da, du siehst, diese Kämpfe sind da, weil wir Männer sind faul und die Frauen können eh besser leiten und quatschen und organisieren. So, mach doch ruhig, Sohn, ne? Das ist mir viel zu anstrengend, Sohn. Ja, mach mal. Ja, und die Frau, die liebt das auch und kann das, weil sie alle Werkzeuge dazu bekommen hat, zu organisieren und zu leiten und klar zu denken. Ne? Wir Männer sind oft, ja, wir sind wie Kinder und das bleibt doch so. Und die meisten sind es halt. Ne? Jeder hat sein Spielzeug und seine Ecke und seine Hobbys, aber das gibt unserem Leben ja Sinn, ne? Uns da zu investieren und uns da reinzubauen und zu wachsen. Das ist aber der Fluch und den sollen wir uns nicht hingeben. Ja, weil wir haben einen Heiligen Geist und Christus und eine andere Kraft, dieser Fluch zwingt uns dazu und die gegengesetzlichen Gesetze, die Gott jedem von uns gegeben hat, die Aufgaben und Funktionen, jeden von uns, ob Mann oder Frau, zwingst auf die Knie zu Gott zu kommen und zu sagen, dann verändere mich, weil ich kann es nicht. Ja, so ein Demut zu lernen ist was Kostbares und was Wunderbares. Die Ordnung Gottes anzunehmen, ist was Reinigendes und was Herrliches. Wer auf Ordnung, auf Gottes Ordnung baut, ist gesegnet. Ja. Aber oft ist es halt ein Gegensatz zu unseren Gefühlen und zu unseren Denkweisen und Ansichten und zu unseren Leidenschaften. Von daher auch wir sind gezwungen, im Endeffekt dann, wenn wir wirklich Gott leben wollen und Christus ähnlicher werden wollen, und die Beziehung mit unseren Mitmenschen, wenn es funktionieren soll, mit einer guten Frucht, dann sind wir gezwungen, uns selbst zu sterben. Egal ob Mann oder Frau. Ja. Und das ist schwer. Jesus hat das zu uns gesagt, nimm dein Kreuz auf dich und stirb dir selbst. War täglich. Verleugne dich selbst. Denn wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Und ich merke das ja. Mein Lieblingsbeispiel ist Ehe, weil es ist so perfekt für die Beziehung zwischen Gott und Mensch einfach. Ne? Weil du kommst da einfach nicht weg. Ne? Du sagst ja und mittendrin bist du und fertig. Manche denken erst später, Mist. Andere werden erst später glücklich, so wie ich und Dorit. Wir hatten 8 Jahre, 7 Jahre, wir haben uns fast gelüncht. War Dauerstreit und Dauerstress weil wir haben das Prinzip der Ehe und der Liebe nicht verstanden. Ne? Wir dachten, der andere muss uns das geben, was wir brauchen. Und das ist aber nicht wahr. Das funktioniert nicht, ist zerstört. Ja. Ist auch total unlogisch, biblisch gesehen. Ich musste lernen, lieber mal zu verzichten auf mich. Und dann habe ich gesehen, oh, ich brauche was ganz anderes. Ja. Demut. Und seine Mutter, die behielt all diese Worte in ihrem Herzen und Jesus nahm zu an Weisheit, an Alter, an Gnade bei Gott und den Menschen. Ich lese noch ein Stück, geht schnell, hoffe ich, für euch. Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa, sein Bruder Philippus, aber Vierfürst von Iturea und dem Gebiet von Trachonitis, das ist irgendwie so eine Erkältung oder Entzündung, und Lysianas Vierfürst von Abilene, unter den Hohepriestern Hannas und Kaiaphas, da ging das Wort Gottes an Johannes, dem Sohn des Zacharias in der Wüste. Ich könnte euch jetzt hier zu den Namen alles Mögliche sagen, aber ich erspare euch das, so ein Vers 3. Und er kam in die ganze Umgegend des Jordan und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünde. Ein ganz neues Gesetz, wenn du es so willst. Die Menschen hier leben noch im alten Bund. Ne? Aber Johannes kommt und er bringt diese freudige Botschaft, dieses neue Evangelium, diese neue Nachricht Gottes. Dreh um von deinen Wegen und du wirst Vergebung für deine Sünden kriegen. Ja, für uns ist das normal, weil wir so groß geworden sind, wir kennen es nicht anders. Aber damals war das eine ganz neue Lehre. Weil damals ging es nur, halte die Gebote und bring deine Schafe und deine anderen Opfer, um Sündenvergebung zu kriegen. Einen anderen Weg gab es nicht, Sünden zu vergeben. Aber hier ist Johannes der Täufer und er ruft zu, ihr habt mehr und ich habe mehr. Gott hat mehr für euch. Es reicht nicht einfach nur nett zu sein und das zu tun, was ihr denkt, was Gott will. Und ja, auch was springen zu lassen, euren Erstling oder eure Opfer oder sonst irgendwas, sondern das, was Gott wirklich will, das sind eure Herzen. Das seid ihr, eure Seelen. Bringt ihn zu mir und dreht mein Herzen um, sucht Gott und geht einen neuen Weg, einen besseren Weg, den richtigen Weg, auch mit Gott. Vers 4, wie geschrieben steht im Buch der Aussprüche des Propheten Jesaja, da spricht, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Jedes Tal soll ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden und das Krumme soll gerade und die holprigen Wege eben werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Da sprach nun zu der Volksmenge, die hinausgingen, um sich von ihm taufen zu lassen, Schlangenbrut. Auch toll, oder? Stell dir vor, du hast ein Herz, ein Eifer für die Verlorenen, was in dem Fall so ist, oder für Gottes Volk. Ne? Und Gott schickt dich raus, vielleicht nicht unbedingt mit Kamelhaaren und Honig und Heuschrecken, aber vielleicht so wie du bist und du stehst da und dann kommen die Massen an zu dir und suchen dich. Ne? Hey, da ist ein Prophet oder eine Prophetin. Die erzählt da irgendwas von Jesus. Ich muss das hören, ich muss dahin. Und die Menschen kommen ja. Und wir werden heute sehen, da sind Rumänen, wollte ich sagen. Da sind Römer dabei, Soldaten. Da sind die Priester dabei, die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Da ist das normale Volk, da sind heidnische Völker. Alle kommen wie die Motte zum Licht. Ne? Und versammeln sich um diesen Johannes, diesen Verrückten, so einen komischen Typen da, der von Jesus erzählt. Und alle stehen her und warten, was er sagt, so, ne? Und Johannes steht da, was sagt ihr? Kann mir jemand helfen? Schlangenbrut. Ne? Kinder Satans, ihr Teufel, ihr Sünder. Und vielleicht sollten wir so unsere Evangelien mal anfangen, so wenn wir rausgehen, von Jesus zu erzählen. Ne? Wer hat euch denn unterwiesen, den kommenden Zorn zu entfliehen? Und er ist da echt ernst. Und manchmal vermisse ich das bei uns Christen heutzutage. Ein Evangelium, das wirklich aussagt, hey, du bist verloren. Und für dich gibt es keine Rettung gerade, außer diese, die ich dir sagen kann. So ein Ernst, so ein Ich bin so dankbar für die Gnade Gottes, dass er mir jemanden an die Seite gestellt hat damals, so der wirklich ernsthaft dem geglaubt hat, was die Bibel sagt. Weil ich komme aus so einem verrückten Leben und aus so einem verrückten Hintergrund, den ich jetzt hier nicht nochmal erzähle, aber ich habe echt so viel durch und so viele Sichten durch, die der Mensch irgendwie, wo er Sinn drin erfahren kann, und das alles war Nonsens und leer, hat mehr versprochen, als drinne war. Ne? Und ich habe aber mit Ernsthaftigkeit diesen Weg gesucht. Und wenn ihr Menschen kennt, die sehr religiös sind und vielleicht hier ihr Yoga machen und noch dazu, keine Ahnung, ihre Körner picken und sagen, ich bin vegan oder sonst irgendwas. Und wenn ihr da Leute seht, die anfangen mit Psychologie oder mit Humanismus oder sonst was, dann haltet eure Ohren auf, weil die sind noch nicht verloren. Ne? Ich war so ein Typ. Und ich habe echt alles durch. Weil ich auf der Suche war. Ich wusste, das, was ich hier gelernt habe und sehe, das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht alles. Das ist nicht Sinn des Lebens. Kann nicht sein. Weil es erfüllt nicht. Ne? Aber die mutig da in mein Leben traten und mir mutig ihren Glauben verkündigt haben, ob es nur die Philosophen waren, die Psychologen oder die Religiösen, oder einfach nur der Atheismus mit seinem Geld und Macht und Sex, egal was es war, ich habe denen geglaubt, weil die haben ernsthaft dran geglaubt und mir das gesagt, ja, so ist es, so funktioniert das Leben, das ist der Sinn des Lebens. Also habe ich es ausprobiert. Ja. Und dann habe ich Nach rückblickend so ein paar Christen kennengelernt in meinem Leben, die immer mal kamen und mir von Jesus erzählt haben, aber auf dem Weg, der für mich nicht wertvoll war. So ein, wo ich dachte, ja, schön. Tschüss, viel Spaß noch mit Jesus. Ne? So ein, das, was ich gesucht habe, war wirklich Wahrheit und Liebe und einen anderen Weg, ein anderes Leben, ein wirkliches Leben. So ein, von daher muss unser Evangelium auch stark sein, weil unser Gott stark ist. Ne? So ein, und so habe ich gehört, die ganze Wahrheit, und zwar die knallharte Wahrheit, wie es nun wirklich ist. Und das, dafür bin ich so dankbar, weil da, in dem Moment, hatte ich dann die Chance, mich zu entscheiden. Ne? Er hat auch gesagt, hey, Gott wird dich total verändern. Du musst dir selbst sterben. Du wirst nicht so bleiben, wie du bist, wenn du mit Jesus gehst. Gott wird in dein Leben sprechen und sagen, nein, das tust du nicht. So, Gott wird in dein Leben kommen und sagen, nee, den Weg gehst du nicht weiter, sondern gehst den. So ein Gott ist ein besitzergreifender Gott. Ein eifersüchtiger Gott. Ja. Er wird dich, geh zum Kreuz und nimm Christus an, aber Jesus ist gestorben und auferstanden, damit du stirbst. Um dich zu töten. Und dann kriegst du ein neues Leben. Und das wollte ich. Und ich habe es angenommen und ich habe es keinen Tag bereut. So. Lass uns dann nicht schämen für unseren Gott. Und einen Punkt habe ich noch, und dann sind wir fertig. Da fragten ihn die Menge und sprachen, ja, was sollen wir denn tun? Eine gute Frage. Die glauben ihn. Er sagt so, hey, ihr seid nicht gerettet mit euren Werken. Okay, ich will gerettet sein, was soll ich denn machen? So. Und er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, der mache es ebenso. Es kam auch ein Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprach zu ihm, Meister, was sollen wir denn tun? Die Zöllner waren berühmt dafür, mehr zu nehmen, als der Wechselkurs gerade wirklich ist. Ne? Ist, als ob du zum Kanto gehst, da steht 4 zu 1, so ein, und der macht aber eine andere Währung. Ne? Setzt mal ein paar drauf. So ein, er kam auch der Zöllner, ja, was soll ich tun? Vers 13, er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als was euch vorgeschrieben ist. Es fragten ihn aber auch Kriegsleute, das sind römische Soldaten, Heiden, und sprachen, und was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, misshandelt niemanden, erhebt keine falsche Anklage und seid zufrieden mit eurem Sold. Hier kommen drei verschiedene Menschengruppen, Randgruppen zu Johannes. Und er gibt jedem eine andere Sache, was sie tun sollen. Und hier geht es nicht irgendwie ich soll sozial sein und ich soll mein Essen geben und meine Habe und nur das Nötigste behalten oder sonst irgendwas. Oder nicht mehr verlangen, als es wert ist oder sonst wie, sondern er spricht genau den Teil ihrer Seele an, wonach sie leben. Jesus hat gesagt, was im Herzen ist, das ist euer Schatz. So, dafür lebt ihr. Darum kämpft ihr da. Investiert eure Zeit in euch selbst, eure Leidenschaft. So, also das, wofür du am meisten Leidenschaft hast, das ist dein großer Schatz. Ja. Und genau die Sachen spricht er an. Das ist euer Problem. Das ist das, was euch in diese Welt hält und was euch gefangen nimmt. Diese Steine im Feld, wo, oder dieses Unkraut, ne, auf dem Feld, so, wo man guten Samen sät, das gute Wort Gottes, so, und doch geht's ein. Hat keine Frucht. Hi Clemens. Und das ist eine Warnung für uns auch, weil genauso spricht Gott auch in unsere Leben rein. Und das tut weh. Jeder von uns hat irgendwelche Bereiche, wo wir, die für uns am wichtigsten sind. Ne? Und das ist eben das Problem. So ein, wir wollen diese Leidenschaft füttern, weil wir danach hungern. Ne? Und wir suchen uns entweder selber den Weg, diese Leidenschaft, diese Begierden zu erfüllen und uns zu sättigen. So ein, aber das macht noch mehr Hunger. Oder wir verlangen es von anderen Menschen, dass sie das tun, so ein, aber auch das macht nicht satt, so ein, weil diese Leidenschaft, dieses Tier kann nicht gebändigt werden. Das ist unsere Schwachheit, das ist das Teil in unserem Leben, so ein, was bekämpft werden muss, und zwar bewusst, wo wir sagen müssen, da investiere ich viel zu viel Gewicht rein in diese Sache. Da verlange ich viel zu viel. Also ist das der Bereich, den man loslassen muss. Da, wo man sich selbst sterben muss. Da, wo man zu Gott geben muss, ihm das Paket gibt und dann sagt so ein Herr, und jetzt gib mir was Neues, was mir gut tut. Und was meinem Nächsten gut tut. Ja. Das sind alles Sachen, wo man nur an sich gedacht hat. Ich bezogen. Ich habe zwei Hemden. Ich kann zwar nur eins tragen, aber ich habe das andere auch lieb. Ja. Ich bin zwar schon satt, aber nee, tut mir leid, so esse ich den später. Eigentlich ist das fair, aber hey, ich will mir noch ein paar neue Felgen auf meine Pferdekutsche drauf machen. Von daher, musst mir ein bisschen mehr Geld geben. Ne? Ich. Ne? Das größte Problem der Menschheit. Und da kommt halt dieses neue Evangelium rein und dieses neue Gebot, das Jesus bringt, die Liebe. Bin gleich fertig, halt durch. Ne? Weil die Liebe erfüllt alles, sagt Jesus. Und deswegen brauchen wir uns nur noch auf dieses eine Gesetz konzentrieren: Liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mit Agape. Und wir wissen, was diese Liebe ist. Durch 1. Korinther, aber auch durch Jesus und den Jüngern, es ist, dass man sich selbst vergisst und sich selbst gibt für jemand anderen. Ob es nun für Gott ist oder für seinen Nächsten oder für sich selbst. Auch ich muss mich mit dieser Agape lieben. Das heißt, dass ich weiß, was schlecht ist und was mir nicht gut tut oder meinem Nächsten gut tut, also versuche ich auch das nicht auszuleben. Sondern versucht mich da zu heiligen und zu reinigen. Ein Tipp für euch, wenn ihr heiratet: Erwarte nichts von deinem Partner. Der wird dich eh nur enttäuschen. Das verspreche ich dir. Erwarte aber alles von Gott. Und das ist eben das Schöne in der Ehe: Du gibst alles für deinen Nächsten. Und wenn er genauso ein Herz hat für Gott, dann gibt er oder sie auch alles zu dem anderen. Und so wird jeder satt. Und jeder wird reich. Jeder wird voll. So läuft es auch in der Gemeinde, sagt Paulus. Jeder achtet den anderen höher als sich selbst. Das bedeutet, wenn ich zum Gottesdienst komme, dann bin ich auf euch konzentriert. Nicht, weil ich Pastor bin, sondern weil ich Christ bin, wiedergeboren und ein Jünger Jesu und dienen möchte. Und genauso ist es für den, der gar keine Verantwortung hat in der Gemeinde, öffentlich, trotzdem die Pflicht und die Verantwortung zu lieben. Und zwar zum Gottesdienst, zur Versammlung zu kommen, um dem anderen, sich in den anderen zu investieren. Wenn das jeder tun würde, wären wir alle satt und reich. Und Jesus würde laut sein in der Gemeinschaft und reden durch jeden Einzelnen. Und dass Dave gleich einschläft, noch den Rest bis Vers 20. Da aber das Volk in Erwartung stand und alle in ihren Herzen sich wegen Johannes fragten, ob er vielleicht sogar der Christus sei, antwortete Johannes allen und sprach: Hey, ich taufe euch nur mit Wasser. Es kommt aber einer, der ist stärker als ich, und ich bin nicht würdig, ihn seinen Schuhriemen zu lösen. Was bedeutet Das war die niedrigste Aufgabe von einem Sklaven, weil nach diesem Schuhriemen lösen kam dann die Fußwaschung. Und das ist wirklich der schrecklichste Job, gerade bei alten Männern. Also ich bin noch nicht mal würdig, ihm die Füße zu waschen, ihm da unten irgendwie sauber zu machen oder so. Der wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Ja, haben wir auch gesehen, jeder, der Christus annimmt, da kommt der Heilige Geist in einen rein und wohnt. Und Gott, auf einmal ist man ein Tempel, ein Sprachrohr Gottes. Ja, ein Priester. Und die Feuertaufe, die erwartet uns, wenn wir dann endlich oben sind, ob nur bei Jesus kommt und uns entrückt oder weil wir sterben. Ja. Und dann gehen wir alle durchs Feuer, durch den Heiligen, das Läuternde, das Feuer und all der Mist bleibt dort als Ascherhaufen. Und all das Wunderbare und die Schätze, die wir gesammelt haben, bleibt bis in die Ewigkeit. Von daher mach dir keine Sorgen, wenn du dir zu viel Dung angehäuft hast, das verbrennt. Konzentriere dich nicht drauf, deinen Dung loszuwerden, konzentriere dich lieber drauf, Schätze zu sammeln. Zu dem Dung. Ist viel weiser. Er hat die Wurfschaufel in seinen Hand, er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen, den Weizen in seine Scheunen sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Auch mit vielen anderen Ermahnungen verkündigte er dem Volk die frohe Botschaft. Der Vierfürst Herodes aber, da er von ihm getadelt wurde wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, und wegen all das Bösen, was Herodes tat, fügte zu allem noch das hinzu, dass er dem Johannes ins Gefängnis warf. Das passiert ein bisschen später dann. Lukas geht da jetzt nicht so sehr drauf ein. Ich denke, wir alle kennen die Geschichte. Was mit Johannes passiert, gehe ich jetzt auch nicht drauf ein. Lass uns beten. Ja, ich bin so dankbar, dass du gekommen bist. Ja, und dass du auch für uns Heiden gekommen bist und dass du ein lebendiger Gott bist. Dass du wirklich einen wunderbaren Plan hast und dass wir sicher sind in deiner Hand. Lehre uns Gottesfurcht. So dass wir im Vertrauen und in deine Stärke wandeln und ja, du bist treu und du bleibst treu. Ja, nur wir werden so schnell untreu manchmal und vergessen, was wirklich wichtig ist. Ja, aber ich danke dir, dass du mitten unter uns bist und das rettet uns. Das rettet unsere Ehen, das rettet die Gemeinde, das rettet unser Wandel zwischen den Heiden, auch die Gemeinschaft mit dir, Herr. Und du bist der Part, der immer zuerst kommt und dafür danke ich dir. Herr, wir wollen dir folgen und mit dir gehen, denn deine Last ist nicht schwer. Und sondern tut gut. Lehre uns deine Ordnung, sodass wir Gefallen dran haben und sehen, dass das Sinn macht und gut ist. Ja, und gib uns Weisheit. Und Liebe für unsere Nächsten, so dass wir ja ein gutes Zeugnis sind und auch zum Segen anderer dienen. Wir sind ja schon so gesegnet durch dich, ja. Ja. Segne noch die Zeit jetzt noch den Gottesdienst her, dass wir einfach wissen, ob wir jemanden bauen sollen oder ermutigen können. Ja, dass wir dich mutig sind, dich laut zu machen auch und zu zeigen, dass du in uns wohnst. Und wenn wir doch Angst haben, dann weiß ich, dass du das trotzdem noch ersetzt und deine Wege hast. Segne noch das Essen nachher zusammen. Amen. Noch ein Lied singen und vielleicht habt ihr noch ein Gebet oder irgendwas. Bei uns ist so in den Pausen zwischen den Lobpreis ist die Zeit, wo man beten kann oder wer die Bibel auf hat und ein Wort kriegt, wo man das sagen kann, einfach wo Zeit ist, auch Gott einen selber laut zu machen. Das ist wichtig. Ja. Fühlt euch nicht gezwungen, so wer nicht hat, hat nicht mehr fertig. So. Ja. Dann treibe euch mein Liedchen. Aber ich bräuchte mal an die Mann.
Hier, stopp erstmal, oder?